Guten Morgen, Dreiviertelstunde. Keine Angst. Aber das nächste Mal klären wir das vorher, dann mache ich das. Dann mache ich das. Ich sage ja schon seit Jahren, ich würde gerne mal in so einem russlanddeutschen Gottesdienst predigen, wo man 2-3 Stunden lang predigen kann. Da kann man was, ja. Aber ich habe eine andere Möglichkeit, ich mache ja Fortsetzungen. Vor 4 Wochen habe ich den verlorenen Sohn hier gepredigt. Erinnert ihr euch dran? Kesaza, als ich diesen Tontopf zerdeppert habe. Gott macht sich lächerlich, Gnade ist unlogisch. Der verlorene Sohn, eine der bekanntesten biblischen Geschichten. Und ich habe jetzt leider dazu keine Statistik gefunden, aber ich behaupte, es dürfte eine der meist gepredigten auch sein. Also wenn man die Hochfeiertage mal weglässt mit Weihnachtsgeschichte und so, an normalen Sonntagen dürfte der verlorene Sohn weltweit ganz oben bei den Texten stehen, die am häufigsten gepredigt werden. Und es ist ja auch eine tolle Geschichte. Es ist ja eine Geschichte, wo man denkt, die könnte sonst nur Hollywood schreiben oder verfilmen, oder? Da ist alles drin. Tragik, Verrat, Verlust, Happy End. Und am Ende gibt es sogar noch einen spannenden Cliffhanger. Den hatte ich das letzte Mal gar nicht drin. Das geht ja dann noch weiter. Das Spannende an der Geschichte ist ja, dass verlorene Sohn ist ja eigentlich der falsche Titel. Es geht ja um 2 Söhne. Die Geschichte fängt ja an, ein Mann hatte 2 Söhne. Die alle bei der Jesus die ganze Zeit von dem Jüngeren. Und dann am Ende taucht auf einmal der ältere Bruder auf. Als sie alle bei der Feier sind, es endet ja mit diesem Fest, das der Vater für seinen Sohn gibt, ich habe es letztes Mal darüber gesprochen, das Mastkalb und, was er da schlachtet. Und während alle am Feiern sind, dann kommt der Ältere quasi aus der Firma, er hat geschäftlich was zu tun, kommt nach Hause und ist so richtig sauer auf seinen Bruder und sauer auf den Vater und die geraten so richtig aneinander und der Vater muss sogar rausgehen aus dem Haus zu dem Sohn, weil der sich weigert reinzukommen, der geht nicht in das Haus, wo sein jüngerer Bruder sitzt, der ja weg war. Und wenn das wirklich eine Hollywood-Serie wäre, wenn Hollywood das verfilmen würde, glaube ich, die würde enden mit einer letzten Szene, wo man den älteren Bruder, nachdem der Vater mit ihm gesprochen hat, nachdenklich vor dem Haus stehen sieht, wo er überlegt, ob er reingeht oder nicht. Das ist ein Cliffhanger. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber jeder ist quasi gespannt, wie geht es denn jetzt weiter? Aber wenn wir von Hollywood wirklich ausgehen würden, es gibt ja so einen Trend. Alles, was erfolgreich ist, wird wieder aufgewärmt. Oder? Das Kino der letzten Jahre lebt von Teil 2, Teil 3, Teil 4. Im Fernsehen auch. Erfolgreiche Serien, selbst wenn es nur eine Serie geben soll, eine Staffel geben sollte, dann kommt es doch zweite Staffel, dritte Staffel und. Und Hiddas hier, der verlorene Sohn, das ist ja so eine Familiensaga fast wie Dallas damals. Kennt ihr Dallas noch? Das war doch ein Gassenräumer, oder? Das war doch... Und dann die Szene mit der Dusche. Ja, du hast gesehen. Okay. Also, Hollywood würde mit Sicherheit an dieser Stelle nicht enden, sondern es gäbe eine zweite Staffel. Also heute Morgen für euch exklusiv, wie die Geschichte weitergeht, die zweite Staffel. Jetzt arbeitet also der jüngere Sohn wieder in der Firma des Vaters mit. Und er ist sogar für die Finanzen zuständig. Der Vater hat ihm ja den Siegelring gegeben. Er wird sofort Geschäftsführer in der Firma des Vaters. Er bringt seine Erfahrungen mit aus seiner ersten Insolvenz, die er hatte, und investiert das Geld jetzt richtig klug. Und durch die guten Investitionen, die er tätigt, kann die Firma nach und nach erweitern und kleinere Konkurrenzfirmen aufkaufen. Kurz gesagt, diesem Familienbetrieb ging es nie besser. Die wachsen, Expansion. Und die Familie hat nach wenigen Monaten schon deutlich mehr Geld auf dem Konto, als bevor der Sohn sich hat auszahlen lassen. Eines Tages hat der jüngere Sohn eine super Geschäftsidee. Und er ist überzeugt, die bringt uns zig Millionen ein. Aber sein Vater und sein älterer Bruder, mit denen er gemeinsam die Geschäftsleitung bildet, sehen das nicht so optimistisch, sind dagegen. Er wird also überstimmt, geht wütend aus dem Besprechungszimmer und knallt die Tür zu. Am nächsten Tag geht er zu seinem Vater ins Büro und sagt, du Papa, wegen gestern. Ich will das unbedingt machen. Ich will meine Idee umsetzen. Zahl mich aus. Ich will mich selbstständig machen. Ich will auch eine Firma gründen, auch wenn das heißt, wenn wir in Konkurrenz zueinander treten. Er erklärt quasi ein zweites Mal Kesaza. Er lässt sich ausbezahlen und tut, was er angekündigt hat. Er gründet seine eigene Firma, macht dem Familienunternehmen kräftig Konkurrenz. Und seine Idee funktioniert. Und er macht richtig gute Gewinne. Und im alten Familienbetrieb laufen die Kunden weg und wechseln zu ihm, sodass es seiner Familie auf einmal wieder schlechter geht. Und die sogar fast alle Angestellten entlassen müssen. Ich sag ja, Hollywood. Tragik, Verlust, alles drin. 2 Jahre später hat er eine neue Idee und investiert wieder viel und leider liegt er diesmal falsch. Und seine Firma verkraftet die Falschinvestitionen nicht. Und da er leider so deppert war und keine GmbH gegründet hat, sondern in seinem jugendlichen Leichtsinn unvorhersichtigerweise nur eingetragener Kaufmann geblieben ist, haftet er auch mit all seinem Privatvermögen und ist am Ende völlig blank. Sogar die Wohnung muss er aufgeben, er besitzt nichts mehr. Ist obdachlos und übernachtet unter Brücken. Und eines Abends denkt er über sein Leben nach, darüber, wie gut es für ihn lief, als sie ja zusammengearbeitet haben, der Bruder, der Vater und er. Und nur ein einziges Mal lagen sein Vater und sein Bruder ja daneben. Also macht er sich auf den Weg nach Hause zu seinem Vater, um ihm zu bitten, ihn wieder aufzunehmen. Und was passiert jetzt? Wie würde jetzt die 2. Staffel enden? Wenn er sie entschließt, ich gehe wieder nach Hause. Wird der Vater sich erweichen lassen, ihn wieder aufnehmen? Bekommt er wieder einen Job in der Firma seines Vaters? Oder hat das Glück, sogar wieder Teilhaber zu werden, trotz der erneuten Enttäuschung, die er der ganzen Familie zugefügt hat? Oder setzt sich jetzt der ältere Bruder in der Familie durch und der jüngere Sohn muss seinen Weg alleine gehen? Wie können die Drehbuchautoren das hinkriegen, dass das realistisch bleibt und gleichzeitig menschlich und gleichzeitig Raum für eine Fortsetzung lässt? Der Vater. Uns ist schon klar, in der Geschichte des verlorenen Sohnes steht der Vater für das, als Bild für die Gnade Gottes und somit letztlich für Gott selbst. Und es ist uns klar, der Vater wird den Sohn wieder aufnehmen, denn Gott ist ja Liebe. Und der ältere Bruder wird noch ein Stück wütender. Aber wenn der Vater ihn wieder aufnimmt, der ältere Bruder noch ein Stück wütender wird, haben wir wieder ein atmosphärisch dichtes Ende, wieder mit einem Cliffhanger. Und das macht Lust auf eine weitere Fortsetzung. Also folgt Staffel 3. Das geht dann vielleicht auch so, noch so weiter, oder? Staffel 3. Jetzt nur in ganz groben Zügen, Staffel 2 ist ja noch nicht abgedreht. Aber die Drehbuchautoren haben schon eine Idee für Staffel 3. Jetzt arbeitet der jüngere Sohn wieder in der Firma seines Vaters mit. Wieder als Teilhaber und Mitinhaber. Und durch seine noch gestiegenen Erfahrungen aus der eigenen Selbstständigkeit kann er mit dem Familienbetrieb, das Familienunternehmen, wieder besser am Markt positionieren. Und es geht ihm gut. So richtig gut. Und dann kommt ein unschlagbares Angebot der Konkurrenz für ihn. Und er steigt aus dem Familienunternehmen aus, lässt sich ein drittes Mal ausbezahlen, nimmt sogar seine Patente mit, die er hatte, und wechselt zur Konkurrenz. Als sein neuer Chef dann wegen Betruges und Steuerhinterziehung verhaftet wird, verliert er wieder alles und geht schlussendlich wieder zurück zu seinem Vater. Und jetzt? Nimmt er ihn noch ein drittes Mal wieder auf? Macht er ihn erneut zum Teilhaber oder wird der Vater jetzt vorsichtiger sein? Das will sich doch niemand verarschen lassen auf Dauer, oder? Irgendwann muss ein Fehlverhalten doch Konsequenzen haben. Wird der Vater jetzt vielleicht sagen, naja gut, okay, Teilhaber wirst nicht, aber im Bürojob kriegst du? Oder in der Produktion? Damit der Sohn wenigstens ein bisschen eigenes Geld verdienen kann. Wie wird der Vater diesmal agieren? Was wird er tun? Und was, wenn es dann wirklich noch eine Staffel 4, 5, 6 und 7 gibt? Manche Serien laufen ja endlos. Simpsons gerade Staffel 30. Ab welchem Punkt, in welcher Staffel wird der Vater zu seinem jüngeren Sohn sagen, nein, du bekommst keinen Job mehr bei mir. Nein, du wirst nicht mehr als Erbe eingesetzt. Du hast schon mehr als genug bekommen vom Familienvermögen. Nein, wir nehmen dich nicht wieder gleichberechtigt auf. Hätten wir nicht irgendwann Verständnis für den Vater? Wenn der endlich Nein sagt? Wie oft würden wir sowas mit uns machen lassen? Wie oft dürfte zum Beispiel irgendwer zukommen und euch ein Geschäft vorschlagen, euch zu einer großen Investition überreden und euch dann um euer Geld betrügen? Und 2 Jahre später kommt er wieder und sagt, ich habe eine neue Idee. Bekäme der überhaupt ein zweites Mal noch das Geld? Ein drittes Mal? Ein viertes Mal? Wo ist der Punkt, an dem Eigenschutz stärker wiegt als Vergebung? Oder theologisch formuliert, wie oft nimmt Gott uns wieder an? Wie oft vergibt er uns? Ab wann sind wir raus aus der Gnade? Wo ist der Punkt, an dem wir im Gericht am Ende doch verurteilt werden? Oder um es mit dem Gründer der Freien Evangelischen Gemeinden, Hermann Heinrich Grafe, zu fragen, in einem Lied hat er gedichtet, darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Wie oft vergibt Gott uns die ewig gleichen Fehler? Wie oft ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt? Habt ihr Zahlen im Kopf? Je nachdem, wie gut ihr jetzt in der Bibel drauf seid, sagt vielleicht einer, ja, 7 mal 70 mal oder sowas, oder? Ich glaube, die Frage ist falsch. Denn die Frage impliziert ein Verständnis von Sünde als einer einzelnen Tat. Also entweder ich übertrete das Gebot Gottes, dann sündige ich, oder ich halte das Gebot Gottes, dann sündige ich nicht. Und tatsächlich haben wir so eine Fülle an Einzelgeboten in der Bibel. Und vor allem das Alte Testament scheint ein solches Verständnis von Sünde ja nahezulegen. So eine Konzentration beim Thema Sünde auf Moral und Ethik. Ein Gegenüber von einem anständigen Leben und gottgewollten Verhalten und der Übertretung der Gebote. Dann sind Sünden einzelne Tatsünden, die es zu lassen gilt. Sünde ist dann ein Nicht-Einhalten von den vielen, du sollst nicht. Wir übersehen bei so einem Verständnis, bei so einem Denken aber was ganz Wesentliches. Die Frage hinter dem Gesetz des Alten Testamentes heißt nicht, wie soll der Mensch sich verhalten, um gottgefällig zu leben. Darum geht es überhaupt nicht. Die Frage lautet auch nicht, wie stellt sich Gott das Leben der Menschen vor? Die Frage lautet auch nicht, wie lautet der Wille Gottes zum menschlichen Leben. Die Frage, die das Gesetz im Alten Testament beantworten soll, ist die Frage, wie gelingt Zusammenleben von Menschen? Wie gelingt Gemeinschaft? Wie können wir menschliche Gesellschaft so gestalten, dass wir nicht in Anarchie ausarten und nur das Recht des Stärkeren gilt? Das ist die Frage hinter dem Gesetz. Denn die Sünde ist die Macht, die die Gemeinschaft zerstört, die unmöglich macht. Das ist das aller... Habe ich jetzt gerade Aussetzer? Soll ich ein anderes Mikro nehmen? So, okay, mal gucken mal. Die Sünde ist die Macht, die die Gemeinschaft zerstört und unmöglich macht. Das fängt schon beim Sündenfall an direkt. Was ist das Erste, was passiert? Die beißen in die Frucht. In unserer Kultur reden wir vom Apfel. Andere Kulturen reden von der Mango oder was weiß ich. Die beißen da rein und was? Und dann gingen ihre Augen auf und ihnen wurde gewahr, dass sie nackt sind. Nackt heißt verletzlich sein voreinander. Sie schämen sich auf einmal voreinander. Die Gemeinschaft ist kaputt. Das ist das Allererste, was passiert. Sünde zerstört immer die Gemeinschaft. Sünde macht die Gemeinschaft zerstört und unmöglich macht. Und diese Macht muss gebrochen werden. Darum wird Gott Mensch, um in Gemeinschaft zu leben, Gemeinschaft zu halten und so das ganze Gebot zu erfüllen und dann, um für die Gemeinschaft zu sterben. Als Jesus für uns stirbt, geht es nicht so sehr um die einzelnen Tatsünden, als vielmehr um die Macht, diese Macht der Sünde, um dieses Gebundensein an die Sünde, um unser grundsätzliches Sündigen müssen, statt frei sein dürfen. Paulus, Römerbrief, wenn ihr da Fragen habt, lest einfach mal den Römerbrief, so eine Hoffnung für alle, die ist so leicht verständlich, einfach in einem Rutsch durchlesen. Da wird einem das sehr schnell klar, worum es da geht bei Sünde. Jesus stirbt nicht primär, um uns einzelne Fehlverhalten zu vergeben. Er stirbt, um uns von der Macht und dem Einfluss der Sünde zu befreien. Ja, es gibt auch dieses andere Sündenverständnis in der Bibel, Sünde als einzelne Tatsünden. Aber es ist immer diesem Verständnis von Gemeinschaftszerstörung untergeordnet. Es gibt 6 biblische Begriffe, die die Sünde beschreiben, 3 im Alten Testament, 3 im Neuen Testament. Und alle 6 Begriffe reden von Gemeinschaftszerstörung, wenn man die überträgt. Jesus stirbt, um die Macht der Sünde zu brechen und um uns zu versöhnen. Das heißt, in Einklang miteinander und mit Gott zu bringen. Er stirbt, um Gemeinschaft wiederherzustellen. Deshalb ist Gemeinschaft immer Aufgabe der Gemeinden, Gemeinschaft leben. Das Ziel aller Gebote ist die Gestaltung der Gemeinschaft. Und das steckt schon im Wort drin, Tora. Das hebräische Wort Tora kommt von dem hebräischen Verb Yara. Und Yara heißt so viel wie ein Ziel treffen. Und das heißt, Tora ist die Anleitung, das Ziel zu treffen. Das Ziel der Tora ist nicht die Einhaltung der Tora. Das Ziel der Gesetze Gottes ist nicht, Hauptsache ich halte die Gesetze ein. Dann hätte die Tora einen Selbstzweck in sich. Dann wäre das Gesetz für sich selbst da. Tora wurde für Menschen geschaffen, wie Jesus sagt, und nicht der Mensch für die Tora. Das Ziel der Anleitung, wie man das Ziel trifft, ist nicht die Anleitung einzuhalten. Wenn ich ein Elektrogerät kaufe, tue ich durchaus gut daran, mich nach der Anleitung zu richten. Aber das Ziel, das ich mit dem Elektrogerät verfolge, ist doch nicht die Anleitung einzuhalten, oder? Wenn ich so einen Fernseher kaufe, dann steht der doch nicht da, damit ich glücklich bin, dass ich die Anleitung einhalten kann. Ich will, dass das Ding funktioniert. Und wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, dann gucke ich kurz in die Anleitung rein. Frauen gucken rein, Männer gucken nie in Anleitung, oder? Wir drücken lieber alle Tasten auf der Fernbedienung und probieren. Ja. Manchmal wäre es einfacher, einfach mal in die Anleitung reinzugucken. Das Ziel der Tora ist die Gemeinschaft. Es ist, Menschen zu helfen, die Gemeinschaft zu leben, die er geschaffen hat. Die Tora ist die Anleitung zum Zieltreffen. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Das heißt, er ist ein Gegenüber für Gott, ein Gegenüber zur Gemeinschaft mit Gott. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Darum geht er im Garten Eden am Anfang spazieren, um Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Darum ruft er nach Adam, als er ihn nicht findet. Adam, wo bist du? Das ist ein sehnsüchtiger Ruf nach Gemeinschaft, nach einem Gegenüber. Und Adam ist nicht da, weil er sich versteckt aus Scham, weil er weiß, ich habe die Gemeinschaft zerstört. Sünde zerstört die Gemeinschaft. Sünde, eines der hebräischen Wörter, ist tatsächlich Chatat, das heißt wörtlich Zielverfehlung. Tora, das Zieltreffen, die Anleitung, Sünde, Zielverfehlung. Mit der Sünde verfehlen wir das Ziel der Gemeinschaft. Mit der Tora treffen wir das Ziel der Gemeinschaft. Jetzt leben wir in Gemeinschaft mit Gott durch Christus. Er hat die Macht der Sünde und der Gemeinschaftszerstörung gebrochen. Wir sind im Heiligen Geist neu. Ich weiß, wir fühlen uns nicht immer neu, aber wir sind es im Glauben. Wir sind keine Feinde Gottes mehr, sondern Kinder Gottes. Und darum können einzelne Taten uns nicht von Gott abbringen. Und das ist der Punkt, wo jetzt in manchen Gemeindekreisen diese Hebräerstelle von eben zitiert wird. Als Beleg, dass Sünde uns doch wieder, wenn wir nur einmal daneben liegen, sind wir raus. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe Verwandtschaft in solchen Gemeinderichtungen. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Ja, hier ist vom Sündigen die Rede, keine Frage. Aber wer den ganzen Hebräerbrief mal liest, ich kann euch das nur empfehlen, auch in Hausgeist, nicht immer so Stücke zu lesen, mal so einen ganzen Brief am Stück. Dauert ein bisschen länger dann. Wer so den ganzen Hebräerbrief liest, der wird feststellen, wie der Hebräerbrief Sünde definiert. Nämlich nicht als einzelne Tatsünde, sondern Sünde im Hebräerbrief ist immer Abkehr von Gott. Abkehr von Gott, obwohl man die Gnade erkannt und angenommen hat. Hebräer 3, Abvers 12, dann heißt es da, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Und dann werden Beispiele genannt, was das heißen kann. Unter anderem, wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deshalb in der Wüste endeten? Wieso endet Israel in der Wüste? Wieso endet Israel in der Wüste? Wieso sagt er denen, ihr kommt nicht rein ins Land, erst wenn alle gestorben sind? Was ist denn da passiert? Erinnert ihr euch dran, Altes Testament? Sie haben Gott nicht mehr vertraut. Sie haben gesagt, das ist unmöglich. Sie haben auf die Stimmen gehört, die gesagt haben, das sind Riesen im Land. Übrigens, wenn man die Geschichte liest, da steht sogar nur, und sie brachten ein Gerücht auf, dass Riesen im Land seien. Da waren gar keine. Aber dieses Gerücht war stärker als das Vertrauen auf Gott. Sie haben sich von Gott abgewendet. Sie sind nicht mehr mit ihm mitgegangen. Deshalb, es ist die Abkehr von Gott. Es geht nicht darum, hier, man könnte vielleicht meinen, ja, wegen des goldenen Kalbes oder sowas. Noch nicht mal das war's. Es war die Abkehr von Gott, weil sie ihm nicht mehr vertraut haben. Abwendung und Abkehr von Gott, das meint der Hebräerbrief mit gegen ihn sündigen. Das ist das Gleiche, was Jesus mit der Lästerung gegen den Heiligen Geist meint, die nicht vergeben werden kann. Gott, Jesus und die Vergebung durch das Kreuz zutiefst ablehnen. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus dann, jede Sünde wird vergeben, aber diese Abwendung von Gott, die nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns mit seiner Macht nie dazu zwingt, ihm zu folgen. Er missbraucht niemals seine Macht, um uns auf Linie zu bringen. Wenn Menschen also sagen, Jesus, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, oder wie mal ein junger Mann in Hamburg zu mir sagte, für meine Sünden werde ich vor Gott selbst einstehen, dafür brauche ich doch keinen Jesus. Wenn Menschen sagen, ich weiß, dass Gott mir meine Schuld durch Jesu Gnade vergibt, aber ich will die Gnade nicht, dann wird Gott sagen, das ist deine Entscheidung. Sie ist unglaublich traurig und sie ist falsch, aber es ist deine Entscheidung. Und ich lasse dir deine Entscheidung, wenn du es so willst. Er könnte seinen Willen durchsetzen, aber er achtet unseren Willen. Und wenn unser Wille lautet, ich will ohne dich, dann weint er darüber, aber lässt diesen Willen stehen von uns. Und dann sagt er, dann musst du selbst zahlen für deine Abkehr von mir. Obwohl eigentlich der Schuldschein schon bezahlt wurde am Kreuz. Wer die Gnade ablehnt, durch die ihm vergeben wurde, für den bleibt nur das Gericht. Weil es ohne Gnade nur Gericht gibt. Wenn wir aber daran festhalten wollen, dass es bei Gott ein "Jetzt reicht's mir mit dir" gibt, dann ist das menschlich gesehen völlig verständlich. So in Bezug auf diese einzelnen Taten. Wenn Gott sagt, nee, jetzt hast du den Punkt erreicht, an dem ich dir nicht mehr vergebe, weil du dich gegen mich aufgelehnt hast. Das ist verständlich. Unsere Gnade, unsere Geduld sind unendlich. Unsere Gerechtigkeit fordert immer Konsequenzen. Gottes Gnade und Geduld sind unendlich, weil Jesus wirklich alles bezahlt hat. Der Schuldschein ist zerrissen und da wird kein neuer mehr ausgestellt. Das war ein Blankoschuldschein. Jetzt dann zu sagen oder zu denken, dass Gottes Barmherzigkeit oder Gnade ein Ende haben, ist ein menschliches Verständnis von Gnade und Vergebung. Aber weil wir zu Jesus gehören, kann uns nichts und wirklich gar nichts mehr von ihm trennen. Außer wir wollen es. Aktiv. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand, aber wir können rausspringen. Aber das ist etwas anderes. Aber unsere Sünden, diese einzelnen begehen, die trennen uns nicht mehr von Gott. Denn Gnade ist immer größer. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß ausdrückte, Römer 5, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Folgt daraus, dass wir also sündigen sollen und können, damit die Gnade noch größer wird? Das wird Paulus gefragt und er sagt natürlich nicht. Oder wie ich vor 4 Wochen formuliert habe oder zitiert habe, Klaus Kinski, so blöd kann doch keiner sein. Aber es folgt daraus, dass wenn wir mal, und ich nenne es jetzt mal so, tatsündigen, was wir hoffentlich nicht absichtlich und dauerhaft tun, denn wer will schon freiwillig aus der Nähe Jesu raus, aber wenn es mal passiert und wir liegen daneben, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Das heißt, dass Gott uns nicht mehr als Sünder, sondern in Jesus als Heilige ansieht. Wir sind in Christus angenommen. Selbst dann, wenn wir uns nochmal von ihm entfernen sollten, wenn wir mal weiter weg sind von ihm, bleibt er uns nah. Wo wir dankbar die Gnade annehmen, da gibt es nichts mehr, was uns von Gott trennen kann. Und zwar gar nichts mehr. Wir sind seine Kinder. Und Gott wird seine Kinder niemals im Stich lassen oder sie gar verlassen. Gott wird immer mit ausgebreiteten Armen auf der Terrasse stehen und auf uns warten und uns vergeben. Das ist aus menschlicher Sicht schwer zu glauben. Um es mal mit dem verlorenen Sohn zu sagen, die Serie könnte endlos weitergehen. Weil allein das Zurückkommen zum Vater jedes Mal aufs Neue heißt, dass der Sohn die Gnade nicht aufgegeben hat. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Das war falsch, keine Frage. Und es war dumm, keine Frage. Aber sich selbst von Gott abwenden, würde beim verlorenen Sohn bedeuten, egal wie tief ich in der Miste sitze, ich gehe zu dem niemals zurück. Allein die Umkehr zum Vater wieder heißt, dass der Sohn auf die Gnade baut. Er hat nicht die Gnade aufgegeben. Es ist keine endgültige Abkehr von Gott. Wir werden heute Abendmahl feiern. Abendmahl feiern heißt, sich immer wieder neu auf Gottes Gnade einzulassen. Abendmahl feiern heißt, ich lasse mir von Gott das geben und schenken, was ich mir selbst nicht geben kann. Seine Vergebung, und zwar essbar und trinkbar. Um nicht weniger geht es heute. Wenn wir Abendmahl feiern, heißt das, Herr, ich komme zu dir zurück. wie es in einem Lied heißt, als ein Kind laufe ich in deine Arme. Das heißt Abendmahl feiern. Abendmahl wäre quasi dieses Fest, was der Vater jedes Mal feiert, wenn der Sohn wieder da ist. Er wird jedes Mal weinen, wenn der Sohn sich von ihm abwendet. Er wird jedes Mal sagen, Junge, das ist ein großer Fehler, den du gerade machst. Aber er wird auch jedes Mal wieder mit offenen Armen dastehen. Raus sein aus der Gnade werde der Sohn dann, wenn er erst gar nicht mehr zurückgeht. Da, sagt der Hebräerbrief, das ist Abkehr von Gott. Selbst dann endet Gottes Gnade nicht. Selbst dann könnte der Sohn jederzeit wieder zurückkommen. Gottes Gnade, die ist unendlich. Und deshalb wird Hollywood das wahrscheinlich niemals verfilmen, denn niemand kann unendlich lange neue Staffeln drehen und neue Ideen haben. Wir als Menschen, werden das niemals verstehen, weil wir niemals so weit denken und verstehen können, wie weit diese Gnade reicht. Unendlich und für uns fassbar und spürbar und schmeckbar. Amen.
Und ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen und ihr dürft dazu aufstehen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Jesus Christus. Und um diesen Segen bitte ich, dass wir das empfangen, damit wir auf diesem Grund leben. Dass euer Leben gesegnet ist mit dem, was ihr braucht, um auf diesem Fels zu leben und zu bauen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.